Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6. Wie immer Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz, die Plattform. Und Thema heute soll ein Sportthema sein. Es geht um Rollstuhl-Rugby. Mein Name ist Michael Trost und meine beiden Gäste vom, ja, es ist der SV Illerrieden, die Abteilung Rollstuhl-Rugby, heute mir zugeschaltet, war nicht live im Studio, sondern zugeschaltet, sind zum einen der Noah Fröhle. Hallo Noah.
Hallo.
Und zum anderen der Moritz Brückner. Moritz, herzlich willkommen hier in der Plattform.
Hallo Michael, grüß dich.
Schön, dass ihr da seid, wir heute auch mal über einen Sport berichten können, den wir so bestimmt noch nicht im Radio hatten und den wahrscheinlich auch nur wenige Menschen kennen oder ja, nur die vielleicht, die auch irgendwo durch Behinderung, eben durch Einschränkungen betroffen sind. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, würde ich sagen, wir machen, wie wir es immer in der Plattform machen, mit euch eine kurze Vorstellrunde. Erzählt doch vielleicht ganz in Kürze den Hörern ein bisschen was zu euch, was macht ihr? Gegebenenfalls auch, wo seid ihr wie eingeschränkt und also alles, was für euch aus eurer Sicht relevant ist, was die Hörer vielleicht vorab von euch wissen sollten, damit man euch einfach ein bisschen kennenlernt, weil wie gesagt, hören tut man euch, sehen kann man euch nicht, deshalb einfach kurze Vorstellrunde. Wer möchte anfangen?
Noah, nach dir würde ich sagen, oder?
Also Noah, leg los.
Also ich bin der Noah Fröhle, bin 26 Jahre alt, wohnhaft in Langenau. Ich spiele seit über 10 Jahren Rollstuhl-Rugby. Genau. Grundsätzlich zu meinen Einschränkungen ist es so, dass ich Einschränkungen in den Beinen habe, in den Armen und im Oberkörper. Ich habe eine angebrochene Querschnittslähmung.
Ja, Moritz, dann kommen wir zu dir.
Mein Name ist Moritz Brückner, hallo, ich bin 24 Jahre alt. Ich hatte meinen Unfall vor knapp 4 Jahren, das war ein Surfunfall.
Au.
Und ich spiele seit knapp 3 Jahren jetzt bei den Donauhaien Rollstuhl-Rugby. Das ist mir vermutlich mit das Beste, was mir passieren hätte können auf der sportlichen Sicht. Mhm. Beruflich bin ich Vortragsredner, theoretisch auch noch Student, aber eher mehr bin ich auf Bühnen unterwegs und erkläre ein bisschen auf über meine Behinderung und möchte einfach generell ein bisschen die Szene voranbringen, ein bisschen mehr die Leute aufklären,
ja.
Wie das Leben im Rollstuhl ausschauen kann und eben auch Rollstuhl-Rugby. Und deswegen sind wir heute auch ein bisschen mit hier, weil man diesen Sport einfach nicht kennt. Mich ja vor dem Unfall eingeschlossen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist und wie das gespielt wird und genau, deswegen wollten wir heute ein bisschen was darüber erzählen.
Ja, also jetzt wissen wir schon von euch ein klein bisschen, was ich noch nicht, was ich ja auch vorher noch nicht kannte, ist der SF, was steht denn SF? Illerrieden, SF, was ist das? Sport?
Sportfreunde.
Sportfreunde, ah ja, SV ist ein Sportverein, aber das sind Sportfreunde Illerrieden. Und wie groß ist der Verein? Also es gibt, verstehe ich, einen Gesamtverein und dann eben Unterabteilung. Wie groß ist der Gesamtverein?
Also ich Lassen kann es nicht sagen. Ich kenne, wie gesagt, ich kenne nur die Donauhaie, eben unsere Rugby-Abteilung. Ich weiß noch, das Badminton teilweise mittrainiert, also auf der anderen Seite von der Halle. Nur vielleicht hast du noch ein bisschen mehr zu der Größe.
Also Größe insgesamt kann ich dir leider auch nicht sagen. Allerdings weiß ich, dass es noch zusätzlich eine Fußballabteilung gibt.
Ja.
Und eine große Skiabteilung.
Oh ja. Das heißt, der Verein ist ja zumindest ein bisschen größer als nur jetzt die eine Abteilung und ist auf jeden Fall dann so im Einzugsbereich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wer, also aus welchem Einzugsbereich kommen und sind sportlich aktiv im Verein. Also Illerrieden ist ja eher ein kleiner Ort.
Genau.
Ja.
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es ein relativ großes Einzugsgebiet ist.
Genau.
Wir haben Spieler, die kommen zum Teil aus Stuttgart oder aus Richtung Ludwigsburg sogar.
Ludwigsburg sogar, Donnerwetter, genau. Ja.
Oder die Viktor Moritz zum Beispiel aus Richtung Memmingen.
Genau, das liegt einfach daran, dass es Gott sei Dank jetzt nicht so viele Rollstuhlfahrer gibt, muss man ja irgendwie so sagen. Aber wir müssen einfach gucken, dass wir die Spieler auch ranbekommen und deswegen gibt es leider auch nicht so mega viele Vereine. Und deswegen ist man halt eben auf die paar Vereine begrenzt und deswegen haben wir größere Einzugsbereiche, was teilweise leider eine Hemmung für manche Spieler und Sportlerinnen sein kann, aber es geht nicht anders. Weil Verein aus 3 Leuten braucht man nicht aufstellen.
Ja, weil er das gerade sagt, verstehe ich das, da muss ich vielleicht nochmal nachfragen, dass es für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, generell wenig Sportangebote gibt und wenn man jetzt sich irgendwie sportlich betätigen möchte, dass man jetzt zum Beispiel dann in Rieden Rollstuhlrugby machen kann, das heißt, es gibt jetzt nicht in anderen Vereinen auch irgendwie geeignete Sportarten, vielleicht ja nicht Rugby, sondern Handball oder Basketball oder Fußball, das alles nicht. Es gibt halt hier in der Nähe, so für euch, genau diesen einen Verein und der macht halt an der Stelle oder bietet Rollstuhl-Rugby an. Also da gibt es jetzt nicht eine große Auswahl von anders ähnlichen, auch Ballsportarten in anderen Vereinen. Ist alles nicht, gibt es alles nicht, oder?
Kann man so sagen. Also es gibt wirklich viele Sportarten, die inklusiv auch spielbar sind. Sei es Skifahren, Kampfsport, Schwimmen, gibt es sehr viel. Wir beim Rollstuhl-Rugby sind aber größtenteils Tetraplegiker oder auch andere Einschränkungen, wo wir nur also an mindestens 3 Körperteilen eingeschränkt sind. Ich zum Beispiel hatte, wie gesagt, diesen Unfall und bin seitdem Tetraplegiker. Also ich habe mir den Hals gebrochen und deswegen kann ich meine Beine überhaupt nicht mehr bewegen und meine Hände viel weniger und Armkraft lässt auch immer ein bisschen nach. Und genau für uns ist halt Rollstuhl-Rugby der einzige Team- und Ballsport, den es so gibt. Weil gerade für andere Sportarten braucht man die Handfunktion, wie zum Beispiel Bogenschießen, dass man den Bogen halt gut halten. Und vieles ist zwar adaptiv möglich, aber jetzt, wenn wir mal nur in der Rubrik Ballsport und im Teamsport bleiben, ist Rollstuhl-Rugby eigentlich meines Erachtens der einzige Sport, den man so betreiben kann.
Ja, das heißt, wenn Menschen zu euch dann sogar aus Ludwigsburg anreisen, verstehe ich das richtig, dass dann hier also im Bereich in Baden-Württemberg nicht allzu sehr, sehr viel weitere vergleichbare Mannschaften gibt, dass ihr also, was das angeht, da also einen weiten Einzugsbereich hat und dann wahrscheinlich auch in Gesamtdeutschland eben nur wenig solche Sportmannschaften oder jetzt in diesem Fall Rollstuhl-Rugby-Mannschaften überhaupt gibt.
Ja, also vor allem nicht so gute. Kleiner Spaß. Nee, also in München gibt es noch einen, das weiß ich. Illerrieden ist so eigentlich so die baden-württembergische Verein. Und sonst nach im Norden, es gibt schon ein, zwei andere Vereine, Tübingen weiß ich noch, und im Norden auch noch ein paar. Aber wie gesagt, wesentlich sehr viel begrenzter, weil die Vereine sich teilweise einfach nicht halten können.
Ja. Wie lange gibt es denn in diesem Fall bei den Sportfreunden Illerrieden dann schon das Angebot für den Rollstuhl-Rugby? Wisst ihr das? Wie lange also ist der Sport dort schon beheimatet?
Also die Abteilung Rollstuhl-Rugby gibt es seit den 90er Jahren. Allerdings war die früher beim TSG Süflingen angesiedelt.
Ah,
und wir sind dann in den 2000ern irgendwann, allerdings war das vor unserer Zeit noch nach SF oder nach Illerrieden zum SF Illerrieden gewechselt, weil dort eben eine sehr große Halle zur Verfügung gestellt wurde und auch unser Abteilungsleiter, unser damaliger aus Illerrieden kam.
Ach so. Das heißt, was mal bei Söflingen begonnen hat, ist dann mehr oder weniger mit der komplette Spielbetrieb mit allen umgezogen, hat aber seine Wurzeln in Söflingen, bei der TSG Söflingen, habe ich das so richtig verstanden? Ja. Und in den 90er Jahren, aber das ist dann schon vor eurer Zeit. Das heißt, gab es da irgendwie, wie kam es dann? Ich meine, ich habe gelernt, es gibt nur ganz, ganz wenige Mannschaften. Gab es irgend jetzt eine Person, die gesagt hat, ich gründe das, die vielleicht selber auch Einschränkungen hatte? Oder wie kam es dazu, dass dann in Söflingen so einen Sportverein oder Söflingen diesen Sport überhaupt angefangen hat? Also irgendwer muss ja mal die Initiative ergriffen haben. Gab es jetzt irgendeine herausragende Persönlichkeit, die man da kennen muss, nennen muss? Oder wie waren da die Anfänge?
Namentlich zum Beispiel nennen kann man dann Martin Schut. Genau.
Und der war wahrscheinlich selber auch eingeschränkt und hat dann an der Stelle das die Idee gehabt. Verstehe ich das so richtig? Den hat mit anderen wahrscheinlich dann zusammen das dann initiiert.
man muss ja auch dazu sagen, dass der Rollstuhlsport, das habe ich letztens auch erst erfahren, noch gar nicht so alt ist.
Ja.
Ich glaube, also Rollstuhl-Rugby gibt es erst seit knapp 50 Jahren oder sowas. Also wo andere Sportarten wie zum Beispiel Fußball und so weiter, die gibt es schon wesentlich länger, greift auf eine lange Geschichte zurück oder Historie zurück. Und Rollstuhl-Rugby gibt es erst seit 50 Jahren und auch von, was das Equipment, was wir von dem Equipmentstand für den Sprung gemacht haben, ist auch riesig.
Oh ja.
Genau, und da hat Martin Schutis eben damals angefangen. Wir hatten inzwischen auch noch andere Koryphäen als Trainer. Mhm. Mitunter jetzt zum Beispiel unseren jetzigen Thomas Schuvier, der, glaube ich, der weltbeste 1,5er war. Also wirklich ein sehr guter Trainer. Aber was ist dann, was die 1,5 bedeutet, können wir nachher nochmal klären.
Mhm. Ja, schön. Also jedenfalls dann seit einer gewissen Zeit, wir haben es gesagt, seit wann genau war er war dann oder ist dann der Spielbetrieb in Innerrieden? Wann ist der umgezogen? In welchem Jahr ist er das?
Genau leider nicht, aber ja. In den 2000ern.
In den 2000ern, ja. Wie lange seid ihr denn dann schon beim Verein dabei? Also ich habe, Moritz, verstanden, bei dir ist das mit der Behinderung noch nicht oder mit dem Unfall noch nicht so lange zurück. Wie lange bist du dann dabei?
Also ich bin seit Dezember 2019 dabei.
Ja. Noah, du?
Ich seit, grob gesagt, Sommer 2014.
Also schon ein klein bisschen länger. Ja. Wie viele Mitglieder oder wie viele, also jetzt euer Bereich, also jetzt nicht der Gesamtverein, sondern eben nur die Rollspiel-Rugby-Spieler und Aktiven, wie viele habt ihr denn? Also wie groß ist dann auch die Mannschaft?
Also ich glaube, wir haben so, theoretisch hätten wir, glaube ich, um die 20 Spieler, Spielerinnen und Spieler. Aber leider ist halt bei uns so, dass wir manchmal einfach wirklich krankheitsbedingt sehr anfällig sind. Sei es bei größeren Verletzungen oder halt auch wirklich, sei es Harnwegsinfekte, kleinere Sachen.
Ja.
Deswegen haben wir teilweise schon auch Probleme, so ein schönes Training zusammenzustellen an Leuten. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, um die 20 Leute.
Ja, das heißt, 20 Leute sind in der Abteilung, aber es ist nicht so, dass eben immer alle einsatzbereit sind, sagen wir, oder spielbereit sind. Das heißt, üblicherweise zu einem Spiel oder wenn irgendwo trainiert wird, wie viele Menschen sind dann da, so erfahrungsgemäß?
Circa acht Leute, ja. Wenn es gut läuft. Wenn nicht, dann haben wir teilweise nur 7. Aber dann muss ja mal der ein oder andere Fußgänger kurz einspringen.
Ja. Gibt's dann in Bezug auf Mitmachen, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf Alter, in Bezug auf Geschlecht oder auch in Bezug auf auch Behinderungseinstufung dann irgendwelche Vorgaben? Also ich meine, wenn jetzt jemand zum Beispiel mitspielt und der hat überhaupt keine in den Armen oder Händen keine Behinderung oder kann auch vielleicht die Beine noch ganz ordentlich bewegen, ist das natürlich schwieriger, leichter als jetzt bei euch, die mit stärkeren Einschränkungen zu tun haben, wo es schwieriger ist, im Sinne der Fairness. Gibt es da irgendwie dann Beschreibungen, was jetzt einer eben noch an Befähigungen haben kann, soll oder dann was nicht mehr dann vielleicht reglementkonform ist? Gibt es da jetzt irgendwie, um einfach, wie gesagt, eine Fairness auch zu wahren, irgendwie eine Beschreibung, was, also ein Einstufungsgrad oder Klasse so irgendwie?
Ja, auf jeden Fall. Also zuallererst die ganz, ganz grobe Grundregel ist, glaube ich, man muss an mindestens 3 Extremitäten eingeschränkt sein.
Ja.
Also sei es, wenn zum Beispiel die beiden Beine fehl ausgebildet sind und ein Arm rotiert war oder sowas in die Richtung, dann darf man trotzdem noch mitspielen. Und der zweite Filter ist so ein bisschen, wir werden klassifiziert. Es gibt ein Komitee, was sich genau anguckt und aus den noch uns zur Verfügung stehenden Muskelwerten quasi so ein bisschen einen gemeinschaftlichen Wert errechnet.
Ja.
Der kann zwischen 0,5 und 3,5 Punkten liegen und spiegelt eben so ein bisschen wieder, wie viel Funktion diejenige Person hat. Also 0,5 wäre, glaube ich, das Niedrigste, was jemand erreichen kann.
Mhm.
Und 3,5 ist quasi das Höchste, das ist der höchste Wert, mit dem man noch spielen darf. Ich glaube, 4 Punkte wären theoretisch wären Fußgänger, dass man sich das mal so grob vorstellen kann.
Mhm.
Und die Wertung, das ist die Klassifizierung, die wird auch später noch sehr wichtig, weil insgesamt aus den Punkten, die man hat, dürfen nur insgesamt 7 Punkte auf 4 Spieler auf dem Feld später stehen. Also so kann man eben eine gewisse Fairness gewährleisten und eben grob gucken, auch obwohl jeder von uns andere unterschiedliche Behinderungen hat und andere Einschränkungen hat, am Ende hat man bestenfalls 2 Teams, die möglichst gleich stark gegeneinander spielen können.
Ja.
Es ist nicht so, dass man das vorm Spiel macht, sondern bevor man wirklich eintritt als Spieler in den Ligabetrieb, wird man da einmal bewertet und hat dann halt diesen Wert und mit dem spielt man dann erstmal.
Mhm.
Und auch, was ich noch vorhin vergessen habe, ist, es dürfen Frauen und Männer, es dürfen alle Geschlechter mitspielen, es dürfen aber auch genauso, jedes Alter darf auch mitspielen. Das ist für uns gerade vor allem auch echt wichtig, weil wir kriegen recht wenig Mitglieder, neue Mitglieder, junge Mitglieder dazu und haben recht viele ältere Damen und Herren, die auch mitspielen. Früher gab es, glaube ich, noch sogar noch einen Altersbonus. Das heißt, es wurden nochmal 0,5 Punkte abgezogen von den Punkten, wie man bewertet wurde. Und Frauen bekommen auch nochmal 0,5 Punkte auch nochmal abgezogen.
Ja.
Um es eben so fair wie möglich zu gestalten.
Mhm. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie das aussieht mit Alter und wie das ausschaut mit Männlein, Weiblein oder eben mit Geschlechtern. Das heißt, es gibt an der Stelle keinen Männer- und keinen Frauensport, sondern es gibt nur einen gesamten Sport, der jetzt, und auch keine Altersklassen, gesamten Sport, Rollstuhl, Rugby. Gibt es aber trotzdem irgendwo im Sinne von, ja, von Mindestalter irgendwie eine Anforderung? Ich meine, es wird schwierig sein, wenn jetzt, ich meine, es sitzen ja auch schon Menschen mit 10 Jahren vielleicht im Rollstuhl, andererseits natürlich auch Menschen noch mit 90, da wird es auch sehr schwierig sein. Wird es dann, also könnte auch ein 10-Jähriger mitspielen, wenn er entsprechend interessiert und befähigt ist, oder
also gibt es da ein Mindestalter? Theoretisch ja. Allerdings habe ich jetzt noch keinen 10-Jährigen kennengelernt, die mitgespielt haben. Die Jüngsten sind, glaube ich, so, Moritz berichtigt mich, schätze ich mal so 17, 18.
Ja, also.
Also aber theoretisch dürfte jedes Alter mitspielen. Die Frage ist, ob sie dann eben auch aufs Feld dürfen beim Regiobetrieb, aber dafür haben wir eben verschiedene auch Ligen, wo man halt dann eben auch mal jüngere Spieler oder auch unerfahrenere Spieler mal spielen lassen kann. Dem ist eigentlich auch keine Grenze gesetzt.
Ja, ja. Ist dann was, also das, was ihr spielt, ist das, oder der Verein, wo er dann aktiv ist, ist das dann, ich glaube, ist es Bundesliga oder ist das irgendwie dann Oberliga, Regionalliga? Gibt es überhaupt in diesem Bereich dann eine Differenzierung, was Ligen angeht? Also wie muss man sich diesen Sport überhaupt, was die Ausrichtung angeht, Spielbetrieb da vorstellen?
Also es gibt in Deutschland ein Ligasystem. Eigentlich waren es früher mal Bundesliga, zweite Bundesliga und Regionalliga.
Ja.
Die zweite Liga hat man bei uns abgeschafft und somit hat es dann nur noch die Bundesliga und die Regionalliga zurzeit. Wir stellen auch selber in Illerrieden zwei Mannschaften.
Oh ja.
Die eine spielt in der Bundesliga und die andere in der Regionalliga Süd.
Mhm. Das heißt,
wir haben teilweise auch noch einzelne Turniere, die wir da auch noch mal separat spielen. Und wir haben auch im Rollstuhl Rugby auch eine Nationalmannschaft.
Oh ja.
Das muss ich auch noch dazu sagen.
Mhm. Das heißt, die bei euch dann die Top-Leute sind, die sind dann in der Bundesliga und die anderen quasi trainieren oder wachsen auf in der Regionalliga und können dann auch gegebenenfalls aufsteigen.
Genau. Ja. Da wir einfach wirklich recht wenig Spieler haben, muss man sich da teilweise immer ein bisschen reinteilen. Da gibt es so eine Zwei-Spieler-Regel, dass nur zwei Spieler aus der Bundesliga auch unten in der Regionalliga aushelfen dürfen, weil wir echt eben gucken müssen, dass wir genug Spieler zusammenbekommen. Mhm. Weil wir halt eben auch für Spieltage beispielsweise ziemlich weit fahren müssen. Also wir müssen einfach dann trotzdem nach Augsburg, nach
München.
Letztens waren wir in Berlin. Also man muss weit fahren für verschiedene Turniere, weil wir halt einfach so versprengt sind, um möglichst alle Sportlern den Zugang zum Rollstuhl Rugby zu geben.
Ja. Wir haben schon ein klein bisschen über den Verein gerade gehört, beziehungsweise einen Punkt, den muss ich gleich noch nachfragen, aber wir haben schon über den Verein ein bisschen gelernt, ein bisschen auch über die Einstufung der einzelnen Mitspieler, damit Fairness gewahrt bleibt und auch schon ein klein bisschen vom Spielbetrieb gesprochen. Eine kurze Frage ist noch, Finanzierung irgendwie habt ihr auch irgendwie, oder? Also ich meine, ihr seid jetzt wahrscheinlich keine so große Sportart, die jetzt so großen, also wir nennen keine Sponsoren, aber es gibt in jedem Sport heute ja überall Sponsoren, die auch irgendwo mitwirken. Habt ihr an der Stelle auch entsprechend finanziell Unterstützung durch irgendwelche Unternehmen oder irgendwelche Leute? Wie gesagt, keine Namen nennen, so generell die Frage, Finanzierung ist bei euch gewährleistet, oder?
Genau, ja. Aber trotzdem müssen wir da immer gucken, dass wir genug Leute ranbekommen, weil wir eben wirklich auch gute Ausgaben haben, sei es vom Material her, sei es auch wirklich von den Fahrtwegen her, Unterkünften und so weiter. Das kostet ja bei uns alles ein bisschen mehr, wir brauchen ein bisschen mehr. Mhm. Und deswegen sind wir zum einen sehr dankbar über die aktuellen Sponsoren und auch die Zuschüsse, die wir teilweise bekommen.
Ja.
Aber freuen uns immer über neue Leute, neue Sponsoren.
Ja. Meine Frage zielt ein bisschen auf den Punkt, auf den ich jetzt gerne kommen würde. Das ist nämlich die Ausrüstung. Ich habe so ein bisschen ja bei euch, und wir können vielleicht eurerseits auch mal kurz die Website sagen, so ein paar Infos dort oder beziehungsweise auch ein Video angeschaut, mich ein bisschen da informiert. Von euch gibt's ja auch eine Website. Wenn die Hörer nebenbei vielleicht ein bisschen online einfach mal schauen wollen, während wir sprechen, könnt ihr einfach mal kurz sagen, unter welche URL-Website man euch im Internet findet?
Genau, so unsere Website wäre sf-illerien.com. Aber seit neuestem haben wir auch eine Instagram-Seite, die wir versuchen zu pflegen. Mhm. Und das wäre einfach Donauhaie Illerien. Und versuchen da einfach möglichst viel vom Spielbetrieb einfach zeigen. Sei es Training, Turniere, Siege bestenfalls. Mhm. Dass die Leute einfach mal eine grobe Vorstellung machen können.
Ja.
Von dem Sport, von den Stühlen, die wir da auch fahren. Weil wenn wir es gleich versuchen zu erklären, hat man es niemals so bildlich im Kopf.
Ja. Seid ihr auch in Social Media irgendwo unterwegs?
Ja, genau.
Genau. Zusätzlich noch auf Facebook, allerdings fokussieren wir gerade uns mehr auf Instagram.
Ja,
da einfach uns die größere Reichweite erhoffen, die wir auch bekommen.
Ja, man kann sich aber, wenn man interessiert ist und auch vielleicht jemand zum Beispiel zuhört, der gerne bei euch mitmachen möchte, dann auf diesem Wege auch mal informieren. Und natürlich, wir sagen auch nachher noch, wo man sich gegebenenfalls hinwenden darf. Ja, ich hatte gerade eben angesprochen, das Thema Finanzierung eigentlich ein bisschen im Hintergrund. Ich habe verstanden, dass die Ausrüstung für diesen Sport ja schon ein bisschen aufwendig ist, wenn ich das richtig verstehe. Da könnt ihr einfach gerne mal ein bisschen erklären, was man dazu alles haben muss. Ich glaube, einen eigenen Rollstuhl, Handschuhe und Gurt und. Erklärt doch einfach mal den Hörern, die jetzt da nicht so Bescheid wissen, was müsst ihr für diesen Sport denn eigentlich alles an Ausrüstung haben?
Also zuallererst, kann ich mal ganz kurz noch einwerfen, falls man neu dazukommen wollen würde, braucht man keinen Stuhl. Wir haben Stühle noch übrig, die wir erstmal zum Testen.
Okay.
Natürlich braucht man zuallererst einen Sportstuhl, den man bestenfalls vielleicht von der Krankenkasse oder der BG bezahlt bekommt, weil diese Stühle sind an sich schon sehr kostspielig. Also zwischen 10 und 12.000 Euro kostet das so ein Stuhl schon, weil der einfach auch auf die Person an sich gut abgemessen sein muss, wirklich individuell angemessen, angeschneidert wird. Ja. Diese Stühle wiegen auch einiges. Also das ist, glaube ich, 20 Kilo mindestens. Und sind verschieden gepanzert. Es gibt verschiedene Arten von Stühlen. Eigentlich so drei große. Das eine wären zum Beispiel Offense-Stühle, also offensive Angriffsstühle, die sehr klein sind, möglichst sehr, sehr, sehr rund und somit auch leichter. Wir haben zum Beispiel dann die richtigen Defense-Stühle. Das sind gepanzerte Stühle, die vorne noch wie so eine Art kleinen Rambock dran haben, um sich und mit zwei Haken, um sich bei anderen Spielern einzuhaken, und gummierte Reifen haben, dass man wirklich, sobald man nur dagegen kommt, festhängt. Und dann gibt es noch eben einen Stuhl, eine Stuhlart dazwischen. Das ist der Zwitterstuhl. Das ist quasi wirklich, man hat flache Reifen, also man ist schnell unterwegs, hat aber trotzdem einen Rambock vorne dran. Und die Verteilung des Stuhls ist ganz individuell eben auf die Klassifizierung angelegt. Also wenn man zum Beispiel ein Highpointer ist, also ein Spieler mit 3,5 Punkten, hat man eben einen Offense-Stuhl, einen sehr kleinen, wendigen, schnellen Stuhl. Und wenn man zum Beispiel mehr Einschränkungen hat, also eben ein Low-Pointer ist, also 0,5 Punkte, 1,5 Punkte, hat man eben einen Low-Point-Stuhl, einen Defense-Stuhl oder eben einen Zwitter-Stuhl.
Oh ja. Das hört sich ja schon wirklich nach einer eigenen Wissenschaft an und ist also nicht so, dass man bloß einmal so ein Fahrzeug irgendwo hat, sondern dass man da wirklich auch ganz komplexe Systeme eigentlich unter sich hat. Und also wie ist das bei euch? Ihr habt dann einen eigenen oder einen vom Verein oder mehrere dann zur Verfügung? Also wie muss man sich das dann vom Equipment vorstellen, was ihr dann konkret dann für diesen Zweck genutzt?
Wir haben zum Beispiel in der Garage haben wir mehrere auch von den alten Spielern, die jetzt aktuell vielleicht jetzt gerade nicht kommen können, wegen Erkrankungen oder eben Verletzungen, haben wir welche drin, aber ich benutze meinen eigenen Stuhl, den habe ich von der Krankenkasse damals gestellt bekommen. Und falls da wirklich jemand Interesse hat, ich bringe auch oft mal irgendwelche Freunde mit zum Trainieren, um denen das auch noch Mittel zeigen zu können, weil wirklich wenig Leute bis niemand hat Ahnung von Rollstuhl-Rugby.
Ja.
Das ist doch ein sehr, sehr lustiger, kontaktfreudiger Sport. Und da darf ich gerne auch mal einen Freund von mir und eine Freundin von mir reinsetzen in den Stuhl und mittrainieren lassen. Aber halt eben nur für Trainingszwecke.
Ja, ja.
Und das ist quasi jetzt nur für die, was die Stühle angeht, das Equipment.
Ja.
Eben noch wesentlich mehr teilweise mit Handschuhen und Armschützern und so weiter.
Ich vermute, dass dann aber für den Sportbetrieb schon auch eine gewisse Regelung besteht. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, da gibt es ja auch, ihr habt Reifen zum Beispiel angesprochen oder irgendwo, es gibt vielleicht welche, die vielleicht leichter und schneller unterwegs sind als welche, die vielleicht andere Reifentypen haben und dann vielleicht schwerer zu bewegen sind, so dass im Prinzip schon über die Technik dann eine gewisse Ungleichheit besteht. Also da gibt es ja bestimmt auch ein Reglement, wie so ein Fahrzeug dann auszusehen hat. Vielleicht gibt es inzwischen sogar welche mit Elektroantrieb oder was, dabei kenne ich mich nicht aus, oder mit Benzinantrieb oder Brennstoffzelle, kann ja alles irgendwo vielleicht sein.
Dann ist ja kein Sport mehr.
Ja. Also deswegen, da gibt es dann schon auch eine Regelung und eine Norm und dann entsprechend muss das technische Gerät dann auch abgenommen oder genehmigt sein oder ein Zertifikat drauf haben. Mhm. Okay.
Ganz genau, da wird auch immer, also nicht immer als bei Regionalspielen, es ist nicht so wild, aber wenn man zum Beispiel bei der Nazio oder international spielen würde oder spielt, wird da wirklich nachgemessen. Also das heißt jetzt wirklich, da geht es um Kleinigkeiten eigentlich nur, wie die Höhe des Rambox so ein bisschen, die Breite der Reifen und so weiter. Aber es wird nachgemessen, weil natürlich auch gerne manche ein bisschen für sich selber noch ein bisschen dran arbeiten. Und in einem gewissen Bereich ist es in Ordnung. Aber natürlich soll man sich daraus halt keinen riesengroßen Vorteil verschaffen.
Ja.
Also mit Motor ist es natürlich schon ein bisschen frecher.
Mhm. Aber es gibt nebenbei also auch so im für den zivilen, also nicht jetzt Sportbereich, gibt es glaube ich inzwischen auch, was das angeht, doch die ein oder andere Unterstützung, also mit Antriebstechnik, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Da gibt es einiges, die uns beim Fahren allgemein unterstützen. Sei es wirklich was zum Vorne ranstecken, also ich sage jetzt mal, ein kleiner Roller, wo wir den wir an unseren Stuhl, Alltagsstuhl, hin montieren können, damit fahren können, oder eine Unterstützung im Rad drin oder ein Rad hinten am Rollstuhl ranmontieren. Also da gibt es auf jeden Fall Unterstützung, aber der Sport an sich ist ja gerade das Wichtige, weil wir dann uns doch im Alltag recht wenig oder weniger als der normale Zweibeiner bewegen, und gerade das ist ziemlich gesund auch für uns.
Ja, und des Weiteren, glaube ich, habe ich gelesen, benötigt ihr Handschuhe und und ich glaube irgendwo einen Gurt irgendwo für den Rollstuhl, irgendwie, ich weiß nicht, das Standard oder also so, dass man wahrscheinlich nicht, wenn man zusammenfährt, irgendwie nicht rausfällt oder irgendwie sowas. Oder
genau.
Ja. Ist das, also das ist etwas, was ein Standard im Alltagsleben Stuhl nicht hat, in Gurt, oder? Oder doch auch?
Genau.
Mhm.
So ist es. Bei uns der Sport ist einfach rasant und
bisschen rasanter.
Genau, ein bisschen kontaktfreudiger.
Ja.
Das heißt, wir haben da einfach, brauchen einen Bauchgurt, um uns natürlich im Stuhl zu halten. Mhm. Unsere Beine sind natürlich auch alle lose, das heißt, die werden bei uns auch an den Rahmen vom Stuhl ein bisschen fest.
Ja.
Klingt fast ein bisschen krass, aber fixiert so rum. Wir haben Armschoner, weil wir eben teilweise unsere Ellbogen nicht spüren und wir können halt eben damit auch gegen die Reifen kommen. Mhm. Und da kann es dann auch zu üblen Verbrennungen kommen. Passiert recht selten, aber deswegen haben wir auch noch so Schutzhandschuhe an für die Ellbogen. Und natürlich Handschuhe, weil wir an den Fingern, die meisten bei uns eben eingeschränkt sind.
Ja.
Heißt, wir können jetzt den Reifen jetzt nicht wie ein Paraplegiker, also der nur die Beine gelähmt hat, der kann ja normal seine Hände bewegen, das können wir eben nicht. Mhm. Wir können die Räder eben nicht normal greifen. Das heißt, wir ziehen dann meistens, manche benutzen Chemikalienhandschuhe oder Gartenhandschuhe, die ja aber vor allem eine gummierte Oberfläche haben. Und mit der, die drücken wir dann eben gegen den Reifen und somit können wir den antreiben, können somit fahren. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen langsamer oder ein bisschen eingeschränkter, aber wenn man den Sport mal sieht, es ist alles andere als langsam und es ist sehr kontaktfreudig. Ich würde es quasi fast beschreiben als eine Mischung aus Autoscooter und Schach, gerade weil halt eben ganz großer Faktor eben dieses Zusammenrumsen ist, sich wegchecken. Alles natürlich in einem sehr sicheren Rahmen und es macht vor allem wirklich Spaß, wie beim Autoscooter eben auch. Aber es ist alles andere als langsam und inaktiv.
Da muss ich mal fragen, weil du Auto ansprichst, wäre es dann nicht gar von Praxis oder von Vorteil, einen Helm zu tragen? Also weil du sagst, man rumst auch mal zusammen. Ich meine, er kann ja ungeschickt auch mal irgendwo entweder auf den umfallen, damit auf den Kopf aufschlagen oder mit den Köpfen zusammenstoßen. Und der Kopf ist nur bekanntlich etwas empfindlich. Wäre sowas angeraten, oder?
Also per se ist ein Helm ja nie eine schlechte Idee. Dann
müssten
Fußballer oder andere Sportler sollten es vielleicht auch tragen. Per se ist es keine schlechte Idee.
Ja.
Ist natürlich für die Frisur alles andere als hilfreich.
ja, das ist klar. Okay.
Nee, und also ich bin auch schon mal, man fällt auch mit einem Stuhl mal um, obwohl sie so schwer sind. aber, und da habe ich mir auch schon mal eine Platzwunde geholt, aber das passiert dann wirklich, wenn man wesentlich schnellere Geschwindigkeiten drauf hat oder höhere Geschwindigkeiten drauf hat und einfach auch ganz ungünstig auf dem beim Gegner auf den Reifen so ein bisschen drauf fährt. Mhm. Also ein Helm war bis jetzt noch nie eine Option oder so, und deswegen, also ich würde es auch nicht, vermutlich wäre es sinnvoll.
Hast du recht. Okay. Hm. Na, wie gesagt, war einfach nur der Gedanke in den Kopf, wenn es dann so ein bisschen rasant wird oder man kippt. Aber ja, ist bisher noch keine Pflicht. Ja. Sonst noch irgendwas, was ihr als Ausrüstung dazu benötigt? Oder ist das im Prinzip das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, dann alles so das Paket, was der Sportler dann benötigt?
Wir müssen natürlich auch noch ganz viele, also gerade Ersatzreifen, gerade bei unserem Sport, wie gesagt, ist es sehr aktiv und sehr, sehr stürmisch. Heißt, es geht auch mal schneller mal oder öfter mal Reifen kaputt, und da wir halt es nicht mitten auf dem Spielfeld sagen können, kurz 5 Minuten Pause, wir müssen Reifen aufpumpen, brauchen wir dazu auch meistens noch ein Ersatzrad, weil das kann auch Speichen brechen. Teilweise, also wir brauchen auch Panzertape, also viele fixieren sich die Handschuhe und die Armschuhe auch mit Panzertape, dass die halt eben nicht rutschen, und manche haben dann eben auch noch so ein bisschen wie beim Handball so ein Harz oder so ein Klebestoff, der eigentlich verboten ist, muss man auch dazu sagen, zumindest in den meisten Hallen. Aber es ist dann doch nochmal ein Vorteil, wenn man ein bisschen mehr Grip an dem Ball oder an dem Reifen hat. Also kann man optimaler seine Kraft in die Reifen stecken. Aber es ist verboten, deswegen haben wir sowas natürlich nicht.
Mhm. Aber ich sehe schon, da kommt einiges an Erfahrung und an Technik mit rein. Ihr braucht wahrscheinlich da nicht nur einen Trainer, sondern, oder auch, wie heißt es beim Fußball, ein Zeugwart heißt es, glaube ich, sondern ihr braucht im Prinzip noch einen ganzen Servicetechniker hin und wieder. Also ich meine, da sowas mit Panzertape flott zu machen, das erinnert mich jetzt fast schon ein bisschen an Motorsport, wo letztendlich auch Mechaniker da sind, die ein eventuell zu Schaden gekommenes Auto dann wieder reparieren und grad biegen. Also ein bisschen, in die Richtung geht's dann schon fast, oder?
Wir brauchen definitiv Leute, die uns da helfen. Also auch gerade, weil wir uns eben teilweise schwer tun mit dem Umsetzen. Wir haben, wie gesagt, ich persönlich habe noch ungefähr 5% meiner Muskulatur übrig. Mhm. Das heißt, gerade so Sachen wie sich in den Stuhl reinsetzen, da wieder rauskommen, oder die Panzertape abreißen und das ganze Equipment zu fixieren oder einen Reifen zu wechseln. Dafür brauchen wir einfach oft Hilfe, und haben die auch Gott sei Dank, ohne die oder ohne unsere Helfer und Schiedsrichter und so weiter, würde dieser Sport einfach nicht möglich sein. Deswegen geht es auch von mir oder von uns ein ganz großes Dankeschön, weil es wäre wirklich, wir hatten das letztes Mal einfach, dass jemand nicht konnte, und da hatten wir für das ganze Team, für die 8 Leute, die da spielen wollten, nur eine einzige Hilfsperson. Wir haben eine halbe, dreiviertel Stunde später anfangen müssen, weil der halt bei allen Leuten das nochmal machen musste, obwohl viele Leute sehr selbstständig sind, muss man dazu sagen, aber selbst dann geht nichts ohne die Helfer und Helferinnen.
Mhm. Ja, dann gehört zu dem Spiel ja irgendwo wahrscheinlich auch ein entsprechend passender Fußboden in der Halle dazu. Könnt ihr auf jedem Boden fahren, oder muss das ein bestimmter Gummi sein, der sich dann auch, was weiß ich was, einfach das die Geschwindigkeit und das Rollverhalten irgendwie irgendwo betrifft, besonders sein muss? Wie ist das? Also ich meine, auf Asphalt wird wahrscheinlich anders zu rollen sein als jetzt zum Beispiel auf irgendeinem Gummiboden, so einem Sporthallenboden. Was sind da Voraussetzungen?
Also wir können auf ganz normalen Handböden fahren, weil ich auch schon auf ganz normalen Parkettböden gespielt habe.
Ja, also Zimmerparkett, Holz. Mhm.
Theoretisch wäre Asphalt auch möglich. Also wir brauchen halt möglichst einen ebenen Untergrund. Allerdings ist es halt da so, sollte man wirklich mal mit dem Stuhl stürzen oder fallen, ist halt Asphalt wesentlich undankbarer für die Haut.
Ja, aber je Untergrund ist natürlich auch die Geschwindigkeit eine andere. Ich denke, auf so einem glatten Hallenboden fährst du ja anders als hier auf einem Asphalt, wo dann unter Umständen, wenn es blöd läuft, noch Steinchen liegen. Aber ich meine zum Beispiel, das ist wahrscheinlich ein Problem, wenn es Kiesel oder irgendwas da liegt, der sich dann in den Rädern wahrscheinlich dann irgendwo hängt und blockiert. Also es muss auf jeden Fall ein glatter Boden sein. Da dürfen jetzt nicht irgendwelche Kieselsteine oder irgendwelche anderen hemmenden Objekte umherliegen.
Genau, das wäre ziemlich ungut, weil es vor allem auch die Räder, die Reifen kaputt macht. Also das Material wird halt noch mehr mitgenommen, logischerweise. Aber ich fände es schon auch mal schön, weil gerade im Sommer ist es in so einer Halle schon sehr warm und stickig. Da wäre schon mal auch schön, das eben draußen zu spielen. Aber es gibt halt einfach wenig. Ich glaube, es gibt schon ein, zwei, aber wenig offene oder öffentliche Hallenböden, wo man da spielen kann. ist auch der Grund, warum vielleicht auch viele von uns noch gar nicht mitbekommen haben, weil man eben nicht mal am Sportplatz vorbeifahren kann und sieht, ach, was ist denn da los? Und wir sind halt immer in diesen geschlossenen Räumen und spielen da und trainieren da meistens für uns daneben.
Ja, das war nämlich der Hintergrund meiner Frage, weil eben genau im Außenbereich wirst du eher genau diese Bedingungen, die dann nicht passen, mit Steinchen antreffen und im Innenbereich in der Halle dann eher eben die besseren Sporten. Genau. Und der Halle ist natürlich nicht unbedingt Frischluft, nur bedingt, Bewegung ja, aber keine Frischluft. So ein Basketballplatz könnte eventuell gehen, oder?
Theoretisch ja, ich glaube trotzdem, wenn man so einen Gummiboden hat, Gummi auf Gummi, ja, bremst sogar noch ein bisschen.
Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über Equipment, über die Ausrüstung, die ihr dazu haben müsst. Nur ist die Frage, wie überhaupt funktioniert der Rollstuhl-Rugby? Also ich nehme an, es gibt irgendwo einen Rugbyball und vielleicht zwei Tore. Erklärt doch mal für all diejenigen, die jetzt nicht so genau wissen, wie diese Sportart eigentlich funktioniert. Und vor allem dann auch, wie entsprechend die Spielregeln sind, damit wir ein bisschen besser Bescheid wissen, also wie bei euch der Spielablauf ist, was eigentlich genau Rollstuhl-Rugby ist, vielleicht auch wie die Nähe oder die Ferne zum eigentlichen Rugby ausschaut. Erklärt doch mal ein bisschen, was es damit aus sich hat. Wer mag?
Also wir haben tatsächlich nicht den gängigen Rugbyball, sondern wir spielen mit einem Volleyball, der einen besonderen Grip hat, dass unsere Spieler die auch transportieren und fangen können mit ihrer hohen Querschnittslähmung. Und wir müssen mit dem Ball über eine Linie fahren.
Mhm.
Genau.
Genau, das Spielprinzip ist eigentlich recht simpel, weil wir haben quasi zwei Teams, ein Ball. Pro Team haben wir jeweils immer vier Spieler auf dem Feld und das Ziel ist wirklich einfach, diesen Ball in eine Zone oder zwischen zwei Hütchen zu fahren. Die sind, glaube ich, knapp 3 Meter auseinander. Und genau, das ist schon mal das Spielszenario. Mhm. Es klingt nur leichter, als es dann tatsächlich ist, weil wir natürlich gucken müssen, dass halt auch wieder um der Fairness halber, es sind halt wieder pro 4 Spieler auf dem Feld, 7 Punkte verteilt. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Taktiken, die man fahren kann. Nimmt man jetzt einen Halbpointer, also meinetwegen einen 3,5er Spieler, muss man die anderen Punkte halt eben, die restlichen 2,5, halt dann eben auf die anderen Spieler verteilen und so weiter und so fort. Also es ist schon ziemlich anspruchsvoll taktisch. Man muss sich eben auf den Gegenspieler auch einstellen, dass man da möglichst die Gegner auch gut kontern kann oder zumindest sich gut gegen sie stellen kann. Und es gibt ein paar Regeln auf jeden Fall, die man zu beachten hat, gerade was das Dribbeln angeht, gerade was das Zählen angeht. Ganz oft unsere Schiedsrichter müssen ganz oft zählen. Beispielsweise dürfen wir nur 10 Sekunden den Ball auf dem Schoß haben. Dann müssen wir einmal dribbeln, also einmal den Boden einmal auf dem Boden prellen. Und sonst ist das Spiel auch immer das Spiel abgepfiffen. Und gerade am Anfang müssen wir innerhalb von 12 Sekunden über die Mittellinie kommen. Und sogar in den höheren Ligen haben wir dann auch noch 43 Sekunden Zeit, um das Spiel zu beenden, um den Punkt zu machen. Sonst ist auch die Zeit vorbei. Um nur mal zwei von den Regeln zu nennen. Es geht natürlich noch viel mehr in die Feinheit, aber vielleicht nur, weißt du noch ein, zwei?
Ja, genau. In der Verteidigung dürfen zum Beispiel nicht mehr als 3 Spieler in der eigenen Zone stehen. Sobald 4 in der eigenen Zone stehen, gibt es einen Turnover und eine Strafzeit für den Spieler, der das Foul begangen hat, beziehungsweise ein Straftor.
Die Zone an sich, muss man sagen, ist quasi nochmal so 1 Meter oder 1,5 Meter vor dem eigenen Tor, ist quasi wie der Strafraum, kann man sagen. Und da dürfen nur 3 Spieler eben drinstehen, um halt eben nicht, das wird sich alle vors Tor stellen und das Tor zu machen, das wäre sonst unfair. Auch noch eine ganz wichtige Regel ist auch, dass es, wir sind zwar ein sehr kontaktfreudiger Sport, aber es ist absolut verboten, den Gegner an sich zu berühren. Also wir dürfen uns nicht irgendwie boxen oder irgendwie den anderen Arm greifen und wegreißen oder sowas in die Richtung, sondern es ist wirklich, da muss man sehr aufpassen, dass man eben die Spieler an sich nicht berührt, sondern alles nur am Stuhl stattfindet.
Ja, das heißt, mal festhalten oder irgendwelche ja, unfairen Aktionen werden sofort geahndet und gegebenenfalls dann muss derjenige dann halt vom Platz. Was ganz schon ein bisschen angesprochen wurde, verstehe ich es richtig, es gibt dann auch bestimmte Positionen, es gibt dann quasi wahrscheinlich eine Offensive und eine Defensive, vielleicht im Sinne des Fußballs ein Sturm und eine Abwehr und vielleicht noch gar sowas wie ein Torwart. Habe ich das richtig verstanden, dass im Prinzip da einfach verschiedene solche ja, Positionen auch zu beziehen sind, oder, Desni? Nur ein Schüttel den Kopf.
Also grundsätzlich, so wie beim Fußball, haben wir keine festen Positionen. Es gibt halt einmal die High-Pointer und die Low-Pointer.
High-Pointer und Low-Pointer, mhm.
Genau. Die High-Pointer kümmern sich mehr um den Sturm und die Low-Pointer mehr um die Abwehr. Mhm.
Obwohl man da echt sagen muss, man muss sich sehr auf die Gegner einstellen. Also eigentlich, was wir besprechen, ist ganz oft einfach, wie ist unsere Angriffstaktik und wie ist unsere Verteidigungstaktik. In der Angriffstaktik geht es gerade wirklich darum, wer wird den Ball später einmal rausfahren oder versucht, den Ball in die Mittellinie zu bekommen. Welche Spieler helfen ihm dabei und wer steht vielleicht schon mal lang vorm Tor, um den Ball abzufangen, größtenteils. Aber man muss halt wirklich situativ sehr schnell die Situation analysieren und wissen, okay, der Spieler fährt auf den zu, helfe ich jetzt meinem Mitspieler oder fahre ich lieber weiter weg, um den langen Pass zu bekommen. Mhm. Das ist gerade beim Angriff sehr interessant. Bei der Abwehr ist es auch sehr taktisch, weil man kann zum Beispiel verschiedene einzelne Personen versuchen zu blocken oder aus dem Spiel rauszunehmen. Man kann verschiedene Flächen und Zonen verteidigen, dass die Spieler gar nicht erst durchkommen und einfach oder die Leute auch gleich festzusetzen, dass die in den ersten 12 Sekunden, wo sie den Ball haben, gar nicht über die Mittellinie kommen, weil selbst dann haben wir einen Turnover. Man muss sich das Ganze ein bisschen vorstellen, die Zeit läuft dann, wenn der Ball im Spiel ist und man kann innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden noch ein Tor machen. Das heißt, jede Sekunde zählt. Es wird auch wie im Hockey dann immer quasi pausiert, wenn das Spiel auch pausiert ist. Und so entstehen sehr spannende Spiele und es ist wirklich wie so ein Schlagabtausch meistens. Und gerade solche Turnover nennt sich das, also wenn man quasi den Ball zurückgewinnt, das sind die Momente, die quasi eine Diskrepanz im Spielstand erstellen und somit eben dich zum Gewinner oder zum Verlierer machen. Und deswegen ist es ziemlich, ziemlich spannend, auch was dann gute Spielzüge sind, wie deine Gegenspieler oder wir die Gegner austricksen, in die Finte locken oder gut blockieren und aus dem Spiel rausnehmen. Also da ist dieser taktische Faktor sehr interessant und der kommt nochmal viel mehr zum Vorschein, wenn man gerade versucht, diese Zonenangriffe zu machen. Heißt, wir haben den Ball und sind in der Zone des Gegners oder in dem Feld des Gegners und die stellen sich zu dritt vors Tor. Wie machen wir jetzt da den Punkt? Da gibt es ganz verschiedene Angriffstechniken, wie jeder fahren muss. So genau haben wir die alle selber noch nicht drauf, aber ich zum Beispiel lerne die gerade und da gibt es wirklich viel zu beachten. Wie gesagt, das Zählen, die Position, die Mitspieler muss man im Auge behalten und das macht auch irgendwie den Charme vom Spiel aus.
Mhm. Ja, habe ich das richtig verstanden? Es sind jeweils vier einer Mannschaft auf dem Feld, also insgesamt acht Spieler, die zu einer Zeit fahren. Darf dann beliebig ausgewechselt werden oder wie ist das? Also das ist im Prinzip immer zwei rein, zwei raus oder immer im Prinzip ausgetauscht? Also ich glaube, beim Handball ist das, oder wie wird gewechselt? Wie funktioniert das?
Also man kann beliebig auswechseln, allerdings müssen die beim Schiedsgericht Anschreibetisch angekündigt werden.
Ah ja. Wie groß darf dann jetzt die Mannschaft maximal sein? Also wenn jetzt ihr irgendwo hinfahrt und dann sitzen 20 Spieler da, vier dürfen rein oder müssen nur 10, dürfen nur 8 oder wie viel dürfen am Spielfeldrand quasi einsatzbereit warten? Weil theoretisch könnten ja sonst auch, wenn das jetzt ganz viele Leute sind, dann spielt jeder nur theoretisch eine Minute, ist topfit, während bei einer anderen Mannschaft, die vielleicht nicht so viele Spieler hat, die müssen, ich weiß gar nicht, wie lange die Spielzeit überhaupt ist, dadurch kämpfen und sind dann nach eben 30, 40 Minuten einfach schon fix und alle, während die anderen durch schnelles Austauschen und durch große Anzahl von Spielern eben noch fit irgendwie sind. Wie ist das geregelt? Also erstmal die Spielzeit überhaupt, wie lang ist eine Halbzeit oder eine Vollzeit? Wie viele Pausen gibt es? Wie ist das?
Also wir spielen vier Viertel, jeweils 8 Minuten. Die Spielzeit kann teilweise ein bisschen vom Ligabetrieb oder vom Host, also von dem, der es quasi organisiert, ein bisschen abhängen. Gerade bei einzelnen Turnieren kann man das verschieden angleichen. Aber an sich vier Viertel, jeweils 8 Minuten. Und das, was du angesprochen hast, ist fast schon ein bisschen ein Luxusproblem, Michael. Wir haben keine 20 ja. Auswechselspieler. Das wäre ja, mal ja. schön, wenn mhm. wir das hätten. Mhm. Aber nee, teilweise müssen wir alle Spiele durchspielen, mhm. Weil man wirklich nur in bestimmten Positionen wechseln kann. Vor allem muss man sich ja vorstellen, wir dürfen ja dann meistens auch nur Punktespieler wechseln. Also ich als 1,5er, ich bin 1,5er klassifiziert, darf ja nur mit einem 1,5er wechseln.
Ja, okay, und verstehe ich, ja.
Als
ja, ja.
0,5er nur mit einem 0,5er. Und es mhm. Sei denn, wir wechseln die ganze Taktik und stellen alles komplett um. Aber da muss man echt nochmal mehr drauf achten und gucken, dass man das wirklich richtig hinbekommt. Also
ja.
Viel gewechselt wird nicht.
Mhm. Okay, habe ich verstanden. Nee, mein Gedanke war einfach auch nur im Sinne, weil die Mannschaft mit 4 Leuten im Vergleich zum Beispiel beim Fußball, wo eben 11 Mann oder Frau auf dem Spielfeld sind, natürlich größer ist. Und natürlich wollen jetzt, wenn der Verein eine bestimmte Größe hat, ja irgendwie auch alle mal zum Zuge kommen. Und wenn die Mannschaften recht klein sind, wie gewährleistet man das? Auf der anderen Seite habe ich verstanden, das ist ja auch Kraft und intensiv. Und bei euch fehlt es ja dann doch immer wahrscheinlich an Armen und habt ja auch gesagt, an der Kraft und wahrscheinlich damit auch ein bisschen an der Ausdauer. Und insofern der Gedanken und wie das mit dem Austausch ist. Aber habe ich verstanden, vor allem wichtig, dass eben nur adäquat ausgetauscht wird und nicht, dass der eine mit dem anderen wechselt und plötzlich dann eine unfaire Spielsituation vorliegt und was weiß ich, die mit weniger ja. Einschränkungen dann plötzlich dominieren über die mit mehr Einschränkungen. Also habe ich verstanden. Wissen das, ihr habt auch dann wahrscheinlich immer Trainer dabei und Schiedsrichter wird es beim Spiel auch geben, nehme ich mal stark an.
Genau, ohne die wird es nicht funktionieren. Sind mir auch mega dankbar, dass es die gibt.
Ja.
Wir haben unseren Trainer, ganz normal Thomas Schuwie, der einfach auch, wie gesagt, genau weiß, gegen welche Spieler wir spielen und genau weiß, wen kann man gegen den aufs Feld stellen, um ihn meinetwegen rauszunehmen, um vielleicht einen taktischen Vorteil zu bekommen. Mhm. Das ist ganz wichtig, einfach gerade, weil wir meinetwegen über die Einschränkungen ein bisschen Bescheid wissen, weil wir auch wissen, wie lange er schon spielt, was zum Beispiel Vorteile oder Nachteile sind. Gerade weil wir so wenig Spieler auf dem Platz sind, kann man sich da wirklich echt ziemlich gut an den Menschen orientieren, an den Spielern orientieren. Man braucht natürlich jemanden, der da einfach Ahnung auch hat. Und deswegen ist so ein Trainer einfach sehr gut. Auch einfach ist es wichtig, einfach jemanden zu haben, der Ansagen macht und auch Ansagen machen kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel anfange und sage, Mensch Leute, was habt ihr da gemacht? Sagen die, schau du erstmal auf dich selbst und dann darfst du bei uns nörgeln. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz großer Faktor, einfach eine Person zu haben, die sagt, so machen wir es und so wird es gemacht. Mhm. Und das, was du gerade gemacht hast, war nicht gut. Mhm. Das ist auch wichtig.
Ja. Wie ist das? Ist jetzt dann der Schiedsrichter beispielsweise auch jemand, der im Rollstuhl sitzt, oder könnte das auch jemand sein, der quasi ohne Behinderung teilnimmt? Weil zumindest ist der ja dann nicht in Bezug auf ausgleichende Fairness irgendwie dann zwingend irgendwo vielleicht mit Einstufung zu belegen oder zu hinterfragen. Ist das aber auch jemand, der im Rollstuhl sitzt, oder ist das unter Umständen jemand, der nicht eingeschränkt ist?
Wir haben zurzeit, soweit ich weiß, nur Läufer im Schiedsrichter gewesen.
Ja.
In Deutschland zumindest. Von dem her sind es nur Läufer. Aber die sind relativ gut geschult und auch sehr gut athletisch unterwegs und da gibt es normalerweise keine Probleme. Mhm.
Der Punkt, nee, weshalb auch ja.
cool ist, es teilweise einfach irgendwelche Kinder von Rollstuhlfahrern meinetwegen dann
am
Anfang, die sind früher immer mitgezogen worden auf die Turniere und jetzt können sie sich auch nochmal einbringen als Schiedsrichter meinetwegen, am Linienrand, die dann einfach pfeifen, die den Sport dann auswendig kennen und uns natürlich da mega helfen, weil es ist schon wichtig, man muss auf viele Sachen als Schiedsrichter achten, auf verschiedene Regeln, man muss zählen und das können Spieler jetzt nicht währenddessen auch noch machen, weil sonst kommt es oft zu Diskussionen, ob der Ball jetzt noch drin war oder nicht mehr. Mhm. Wenn wir da wieder eine Instanz haben, die sagt, war drin oder war nicht drin.
Wie oft trainiert ihr, wie intensiv, also wie lang trainiert ihr und was trainiert man da? Erklärt mal ein bisschen, wie das läuft, damit wir da auch ein bisschen eine Vorstellung haben.
Also wir trainieren einmal in der Woche, immer Dienstagabend.
Mhm.
Genau. Und Spieltage würde ich sagen, so pro Liga 3 bis 4 im Jahr.
3 bis 4, also das ist überschaubar.
Mhm. Genau, aber das Training ist auch immer so knapp 3 Stunden lang, weil wir halt eben auch mehr Zeit brauchen, um uns wirklich natürlich anzuziehen, wieder auszuziehen, vom Equipment her. Okay. Was da trainiert wird, ist natürlich ganz oft, also wir fahren uns warm, bestenfalls machen wir da wirklich 1-2 taktische Übungen, wie man halt eben bestenfalls gegen 2 Leute oder gegen eine Person rausfährt. mit seinem Partner zusammen. Und am Ende gibt es wie in den meisten Teamsportarten immer noch ein Abschlussspiel, um einfach das Gelernte auch anzuwenden, bestenfalls. Das ist das Wichtigste. Da kommen auch teilweise wirklich mehrere Leute, einfach zum Beispiel auch aus Augsburg, die da zwar auch einen Verein haben und dann trainieren, aber nochmal für ein zweites Training zu uns kommen. Einfach, weil wir teilweise doch mehr Leute sind und da ein schönes, faires Spiel auf die Beine stellen können. Mhm. Bei den Spieltagen, genau, haben wir so 3, 4 bis 5 und halt eben noch ab und zu verschiedene andere Spieltage oder Turniere. Ich persönlich zum Beispiel darf jetzt auch eine Zeit lang schon seit bei der Nationalmannschaft mittrainieren. Das heißt, ich habe nochmal einmal mehr Trainingslager und nochmal Turniere außerhalb, wenn ich dazu eingeladen bin natürlich. Aber also man kann schon auch gut die Freizeit mit dem Rollstuhl Rugby füllen, wenn man das möchte. Also ich will noch mal ganz kurz sagen, dieser Sport ist für uns einfach super wichtig, bringt uns vor allem auch sehr viel. Und das würden wir auch gerne einfach an andere frisch Verletzte, aber auch deren Angehörigen oder einfach Leute, die sich einfach jetzt mal denken, die haben das jetzt Interview gehört und denken sich, Mensch, das ist doch interessant. Kommen Sie alle sehr, sehr gerne zu Spieltagen und zu, wenn du frisch verletzt bist oder auch alt verletzt, komm gerne vorbei in den Mannschaften. Wir freuen uns alle über massiven Nachwuchs. Ich bin, glaube ich, im südlichen Bereich seit 2 Jahren der letzte frische und neue Spieler. Das finde ich absolut schrecklich und ich will die Position gar nicht haben. Ja. Das heißt, bitte kommt her, spielt mit, weil es gibt euch wesentlich mehr im Nachhinein im Spiel. Und es ist halt unser Sport und da können wir mal wirklich wieder bei uns die Kacke hauen und richtig Gas geben und es macht einfach Spaß. Das ist toll.
Ja, genau. Man spürt es auch, ja.
Exakt. Ja.
Wir sagen nochmal, wenn sich jetzt jemand für euch interessiert, wo man sich am besten hinwenden kann, wie man sich bei euch meldet und gerne auch nochmal die Website, wo man gucken kann, einfach nochmal Kontakt und Info, gibt es einfach nochmal kurz den Hörern mit auf den Weg.
Also man darf sich natürlich jederzeit sehr gerne über, also die jüngere Generation, aber auch alle anderen, gerne über Social Media melden, da sind wir die Donauhaie, da können Sie alle mal gucken, einfach was Sie interessiert. Immer gucken, aber kommen Sie am besten einfach gleich persönlich vorbei. Und sonst wäre unsere E-Mail-Adresse, wo man uns auch mal erreichen könnte, info@sf-illeriden.com.
Ja, dann würde ich sagen, es müsste von der Zeit her eigentlich passen. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Noah, ganz herzlichen Dank, Moritz, dass ihr eine Stunde heute Zeit hattet oder euch auch Zeit genommen habt, bei uns einfach mal Gast in der Plattform zu sein. Mein Name ist Michael Trost. Wir wünschen noch einen schönen Nachmittag zusammen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Und wir sagen gemeinsam einfach Tschüss und bis bald.
Tschüss, tschüss. Mach's gut.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.